RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Zwei von drei Jugendlichen wissen nicht, wie man einen Zinseszins berechnet. Jeder 12. Erwachsene gilt als überschuldet und ein Fünftel der Deutschen kümmert sich nicht um die Altersvorsorge. Es steht schlecht um die finanzielle Bildung des Landes. In internationalen Vergleichen liegt Deutschland abgeschlagen. Und was tun wir dagegen? Nix. Oder jedenfalls viel zu wenig, sagen Kritiker. Genau darüber wollen wir heute diskutieren im RBB 24 Inforadio Forum. Mein Name ist Sascha Hingst und bei mir sind Dr. Helga Hackenberg, die stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Stiftung Wirtschaft Verstehen, Sandra Kalatbari, die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, und Achim Oelgaard, der geschäftsführende Vorstand des Ostdeutschen Bankenverbands, bei dem wir hier heute auch zu Gast sind, am Hackeschen Markt in Berlin. Und eigentlich sollte hier bei uns auf dem Podium auch noch ein Vertreter der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sein. Er ist leider kurzfristig krank geworden, was wir natürlich sehr bedauern. An dieser Stelle gute Besserung. Ja, starten wir gleich mitten rein. Frau Hackenberg, ich habe gerade drei so eine Punkte aufgezählt, wo man sehen kann, wo es Probleme gibt mit der ökonomischen oder der finanziellen Bildung. Wenn Sie mal alles so durchnehmen, wo würden Sie sagen, was ist der Punkt, wo es am meisten schmerzt?
Na, ich bin gerade noch mal ganz konzentriert gewesen, als Sie sagten, jeder 12. Erwachsene ist überschuldet. Das ist schon eine Hausnummer. Wenn wir aber auf die 14- bis 29-Jährigen schauen, ist jeder 5. 20% der jungen Menschen sind überschuldet. Und überschuldet meint ja immer den Zustand, wo ich nicht mit meinen monatlich wiederkehrenden Einnahmen aus dieser Überschuldung eigenständig rauskomme, im Unterschied zur Verschuldung. Das finde ich hochdramatisch, das ficht mich persönlich regelrecht an, weil das heißt, diese jungen Menschen sind von vornherein abgehängt. Wir kennen keinen Lebensbereich, wo wir nicht über Selbstbestimmung, Freiheit sprechen, die Wichtigkeit demokratischer Teilhabe. Und ausgerechnet in diesem Bereich tun wir tatsächlich zu wenig, um da Abhilfe zu schaffen, um Menschen wirklich in ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Wir werden das nachher auf jeden Fall vertiefen, warum das so ist und auch natürlich selbstverständlich, was man dagegen tun kann. Aber vielleicht erstmal die Frage an Herrn Oelgaard. Als Banken kommen Sie ja praktisch mit fast jedem in Deutschland in Kontakt. Es gibt nur wenige Menschen, die nicht irgendwann mal was mit einer Bank oder Sparkasse zu tun haben. Was ist denn Ihr Eindruck, wie es um die finanzielle Bildung im Lande steht?
Also zuerst einmal, ja, wir kommen hier im Haus des Bankenverbandes und das ist natürlich naheliegend, dass wir als Repräsentanten der Banken zu dem Thema eine klare Meinung haben. Also zum einen ist die Haltung eine ganz persönliche, wenn man erst, sag ich mal, mit 14, 15 oder 18 mit der Bank oder der Sparkasse einen ersten Kontakt hat, das ist ja schon mal viel zu spät. Weil wir wissen alle, Bildung, die Jahre, wo die Menschen, die Jungen, die Mädchen am besten lernen, das ist im Alter bis 14 Jahre. Und was da nicht vorher schon angelegt ist, an Wissen rund um Markt und rund um Geld, rund um was ist ein Zins, das kann man dann natürlich noch ein Stück aufholen, aber das ist schon sehr spät. Und dann, ja, wir haben den Blick in der Tat auf den Markt und wir können dann natürlich sagen, wie legen die Deutschen ihr Geld an? Das ist ja allen hier wahrscheinlich auch bekannt. Wir sind ein sehr reiches Land mit über 10 Billionen Vermögen, davon ein Drittel in sogenannten Sichteinlagen, also auf den Sparkonten. Und da fängt es ja dann auch schon an, weil wenn man über Inflation keine Ahnung hat, davon keine Ahnung hat, dann ist ein Sparkonto ein Verlustgeschäft.
Aber das müsste doch eigentlich den Banken gefallen. Dann geben ihnen die Leute Geld, sie müssen so gut wie keine Zinsen dafür zahlen. Also eigentlich müssten sie, sind sie dann froh, wenn Menschen keine finanzielle Bildung haben?
Also ich merke, Sascha, ich will mich in die Falle locken. Also wir verstehen uns schon so, dass Finanzdienstleistungen sind nicht eine Dienstleistung für Banken und Sparkassen. Das muss eine Leistung für die Menschen sein und das ist hier kein Werbespruch. In der Tat sollten Produkte auch so gestrickt und angeboten werden, dass letztlich das Vermögen dann auch wächst. Und da können wir sicherlich noch gut drüber diskutieren, wie das geht. Aber der Fokus geht erstmal wir kaufen auch in anderen Bereichen des Lebens nicht irgendwas, was wir nicht verstanden haben. Und insofern finanzielle Bildung, da beginnt's. Und dann kann man auch mit seinem Finanzberater, Beraterin ein ganz anderes Gespräch führen, ob das beste Produkt tatsächlich so gut ist für einen.
Im Abgeordnetenhaus oder überhaupt in allen deutschen Parlamenten wird natürlich immer viel über Bildung geredet, Frau Kalatbari. Wie viel reden Sie denn über die ökonomische und die finanzielle Bildung?
Also jetzt in der letzten Zeit haben wir eher selten darüber gesprochen. Wir haben auch keine entsprechenden Anträge oder Ähnliches eingebracht, weil wir natürlich im Rahmenlehrplan Berlin-Brandenburg von der Jahrgangsstufe 1 bis zur Jahrgangsstufe 10 ja curricular schon eine Spirale haben, die in der Grundschule anfängt, dann irgendwann am Ende der Klasse 10 dann dort endet, sodass wir uns seit der Primarstufe natürlich mit finanzieller Bildung jeden Tag in der Schule auch beschäftigen. In der Grundschule beginnt es schon, dass man anfängt, erstmal zu schauen, was haben wir denn überhaupt für Geldstücke oder für Geldscheine. Dann lernt man damit umzugehen, dort mit zu rechnen, vielleicht auch tagtäglich im normalen Umgang damit zu agieren. Aber Sie haben recht, im Abgeordnetenhaus haben wir da entsprechend keine Dinge angelegt, weil es auch insofern eigentlich gar nicht notwendig ist, weil die Lehrkräfte ja tagtäglich, wie gesagt, von der Grundschule bis über die Mittelstufe, weiterführende Schule bis zur Oberstufe, haben wir in allen möglichen Fächern, Mathematik, politischer Bildung, in den Wahlpflichtfächern eigentlich das Thema der finanziellen Bildung grundsätzlich überall auch angelegt.
Aber Sie waren ja selber auch hier in Berlin Schulleiterin. Hatten Sie das Gefühl, dass am Ende bei den Schülern genug finanzielle Bildung vermittelt wird?
Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass diese akademische Bildung oder diesen Kompetenzzuwachs, den man ja nach einer Unterrichtsstunde haben möchte bei jedem Schüler, bei jeder Schülerin, dass das immer gebündelt ist mit einer alltäglichen Handlung, also mit einem Gewinn. Was soll ich jetzt lernen mit nach dieser Unterrichtsstunde? Mein Punkt ist, dass jede Unterrichtsstunde verknüpft sein muss mit einer Handlungsorientierung, die mit Kopf, Herz und Hand beginnt und letztendlich dann von jedem Schüler so aufgenommen wird, dass er auch einen Gewinn daraus zieht.
Wer würde Ihnen nicht zustimmen wollen? Das hört sich so wunderbar und so wunderbar lebensweltlich orientiert an. Wenn wir uns aber die Zahlen angucken, Deutschland im internationalen Vergleich, oder wenn wir schauen, wie lange wir schon an der ökonomischen Bildung, an der Etablierung der ökonomischen Bildung in Deutschland arbeiten, dann sieht es anders aus. Nur zum Verständnis, die Stiftung Wirtschaft Verstehen, wie auch unser Verband Bündnis Ökonomische Bildung, wir stehen für die Begrifflichkeit ökonomische Bildung, weil Finanzbildung ist ein Teil aus einem größeren Portfolio Verbraucherbildung, Education for Entrepreneurship, die Ökologie, selbstverständlich immer in der Verzahnung mit ethischen Fragen, selbstverständlich immer auch mit Politik- und Gesellschaftsfragen zusammen. Wirtschaft war nie, historisch auch nie, ganz alleine, sondern immer in der Verzahnung, also klassisch sozialwissenschaftlich. Und sozusagen mein Einschub dazu, es dürften nicht solche Ergebnisse in mangelnder Bildung oder Überschuldung kommen, wenn das alles genug wäre. Das ist eine Idealvorstellung, bin ich auch völlig bei Ihnen. Wir brauchen aber mehr ökonomischen Grundsachverstand. Da gibt es viele, viele Initiativen. Wir arbeiten seit langem an der Implementierung als eigenständiges Schulfach, als eigenständiges Nebenfach. Und wenn ich die Zahlen, Daten, Fakten noch mal kurz referieren darf, wir haben mit dem ÖBIX ein zweigeteilter Index. Des Instituts für ökonomische Bildung in Oldenburg haben wir seit 2024 eine relativ gute Übersicht. Zu zwei Dritteln fokussiert er den Bereich Schule. Wie viel Kontingent an Stunden ist überhaupt für ein ordentliches Nebenfach vorgesehen? Das heißt, 2 Stunden, 3 Jahre lang insgesamt 200 Stunden. Und ein zweiter Teil, der zu einem Drittel eingeht, ist die Lehrerkraftbildung. Und da sehen wir also in beiden Bereichen noch viel Luft nach oben. Kein einziges Bundesland erfüllt alle Anforderungen. Wir sehen große Disparitäten in den 16 Bundesländern. Berlin steht auf Platz 11. Da ist auch Luft nach oben.
Brandenburg, wissen Sie zufällig?
Nee, habe ich jetzt nicht die Zahlen. Irgendjemand ruft den ÖBIX jetzt zwischendurch noch schnell auf.
Ja, das machen wir dann.
Aber was Tolles zu Brandenburg. Brandenburg ist seit Jahren einer der Spitzenreiter in den sogenannten Schülerfirmen. Also wenn Schüler an ihrer Schule zum Beispiel ein Schülercafé aufmachen. Das finde ich großartig, weil, wie gesagt, das Unternehmerbild in Deutschland ist eben auch insgesamt sehr ramponiert. Und beide Bereiche zusammen, ob ich als Arbeitnehmer auf das Thema ökonomische Bildung gucke oder als Unternehmer, als Arbeitnehmer, ist es breit gefächert.
Also genau wie Sie es beschrieben haben, Frau Calabari, ist es in der Tat durchaus gedacht in der Schule, aber wir haben jetzt eine ganz frische Umfrage hier im Haus des Bankenverbandes, was tatsächlich sagt, 80% der Schülerinnen und Schüler sagen, sie haben von dem Fach Finanzen, Wirtschaft in der Schule nichts mitbekommen. 89% sagen, sie würden gerne, und jetzt kommt noch obendrauf 93% der Lehrer, 94% sagen, wir würden auch gern machen. Und das ist jetzt nicht ein Werbespot, das passt aber zu dem Thema. Wir versuchen hier wirklich Wissen und tatsächlich Materialien zur Verfügung zu stellen. Also es gibt für das Schulfach Finanzbildung gibt es einzelne Stunden, die auch von Dritten perfekt, also mit gut bewertet sind. Das heißt, das ist nicht mit einem Logo irgendwie von der Bankenseite, sondern von der Verbraucherschutzzentrale auch als positiv mit gut bewertet. Das ist jede einzelne Stunde zur Inflation, zu Zöllen, zu vielen Themen, so dass auch Lehrkräfte sich das ziehen können. Das machen wahrscheinlich andere auch, die Bundesbank und so weiter. Und eigentlich wäre es schon möglich, das Wissen in die Schulen zu tragen. Aber letztlich braucht man ja Lehrerinnen und Lehrer, die sich dazu auch trauen, das zu machen. Und ich glaube, das dann passt dann gar nicht so viel zwischen unsere Sicht. Es gibt gar nicht so viele Lehrer, die das machen. Und dann noch eine Zahl Richtung Brandenburg und Berlin. Es gibt auch den Schulbanker seit über 20 Jahren, einen Wettbewerb, wo über 100.000 Schülerinnen und Schüler aus der Dachregion und sogar noch ein paar Länder mehr teilgenommen haben. Und aus Berlin, da ist ein Team dabei bisher gewesen, Brandenburg 43 aus insgesamt 147 Teams aus Ostdeutschland. Also insofern, ich erhöhe den Druck noch was. Wir müssen für das Thema hier Werbung betreiben, dass tatsächlich mit dem Thema Finanzbildung in die Schulen gegangen wird. Und das erste Forderung ist, das Fach Finanzbildung zu etablieren.
Wir haben ja das Fach Wirtschaft, Arbeit, Technik. Und da haben wir zwar nicht in der letzten kürzeren Zeit im Abgeordnetenhaus, aber seit 2023 natürlich dieses Fach Wirtschaft, Arbeit, Technik, was ja sonst in den Gemeinschaftsschulen und den integrierten Sekundarschulen waren, auch auf die Gymnasien ausgeweitet. Denn nicht nur in diesen ISSen bzw. Gemeinschaftsschulen ist es wichtig, sondern dass es natürlich auch im Gymnasium ganz klar unterrichtet wird. Und von daher haben wir damals schon einen parlamentarischen Antrag hineingebracht, dass das auf die Gymnasien ausgeweitet wird. Wir haben, das ist richtig, nicht sehr viele Lehrkräfte, die Wirtschaft, Arbeit, Technik unterrichten, aber in der Kooperation mit dem neuen Landesinstitut für Ausfort- und Weiterbildung, dem sogenannten BLIK, sind ja sehr, sehr dezidierte Kooperationen auch zu unterschiedlichen Wirtschaftsverbänden. Wir hatten letzte Woche ein berufsbildungspolitisches Frühstück. Dort kommen genau die Menschen zusammen, die die Ergebnisse, die Sie gerade gesagt haben, sehr, sehr deutlich in den Blick nehmen und versuchen, mit ihren unterschiedlichen Angeboten und Expertisen auf das zu reagieren, was Sie gerade dargestellt haben, nämlich dass wir das natürlich schon in den Schulen unterrichten und das in den Rahmenlehrplänen auch verankert sind, aber trotzdem das Ergebnis nicht so ist, wie wir uns das alle wünschen würden. Und diese 1:1-Betreuung der Schülerinnen und Schüler, die dann Hilfe und Unterstützung benötigen, gerade in diesen Bereichen, um gesellschaftlich teilzunehmen, an der Gesellschaft teilzuhaben und eben nicht in eine Verschuldung zu kommen, da sind wir natürlich sehr intensiv in Kooperation, im Austausch und auch dran.
Ich will über dieses Thema Schulfach oder nicht nachher auch noch auf jeden Fall mit Ihnen reden, aber mich vorher noch mal fragen, warum ist diese finanzielle Bildung eigentlich wichtig? Also wir haben jetzt konstatiert, dass es viele nicht haben. Jetzt könnte man ja sagen, ist doch egal, ob ich einen Zinseszins ausrechnen kann. Warum ist das überhaupt wichtig? Und ich glaube, darüber müssen wir auch noch mal kurz reden. Wollen Sie anfangen, Frau Hackenberg?
Gerne. Klar ist, wir leben in einer ökonomisch geprägten Welt. Klar ist, es ist, oder Wirtschaft, ökonomische Bildung sollte Teil der Allgemeinbildung werden und dann, sprechen wir gleich noch drüber, in der Schule flächendeckend verankert werden. Solange das nicht der Fall ist, bin ich für jede Initiative, jedes Projekt dankbar. Das Problem ist zahlenmäßig sehr gut belegt, wie wenig Schüler, Sie sprachen es an, Zins und Zinseszins, brutto, der Unterschied von brutto zu netto. Viele wissen nicht, wenn sie in die Ausbildung gehen, mal nachzufragen, mein nächster Arbeitgeber, mein potenzieller Ausbilder, bietet der einfach auch eine betriebliche Versorgung fürs Alter an. Viele, viele Stellschrauben. Ich muss wissen, auch wenn die Rente sehr weit hinne ist, wie funktioniert die grundsätzlich? Warum ist es für mich als junge Frau problematisch, wenn ich auf Teilzeit schiele? Was muss getan werden, wenn ich Familie und Beruf verbinden will? Gestern tagte der Leibniz-Wirtschaftsgipfel. Unisono wieder die Probleme, was machen wir, damit unser Wachstum angekurbelt wird. Dann kam der Experte für den Finanzmarkt und sagte, so schlecht es auch aussieht, die Kapitalmärkte flutschen im Moment. Aktien, gutes Geschäft. Also nicht, um das zu verkaufen, der ist Wissenschaftler, aber ich zuckte schon wieder, weil natürlich ich mir dachte, wenn das jetzt junge Leute hören, dann denken die wieder, was ja weit verbreitet ist, ganz falsch, mit Aktien kannst du sehr schnell Rendite erwirtschaften, hohe Rendite. Und nur wenige Menschen wissen, wie schnell man arm wird, wenn man schnell reich werden will. Also so dieser lebensweltliche Bezug, den wir brauchen für junge Menschen, Fragen zu stellen, einordnen zu können entlang der klassischen Bildungstria, denken, urteilen, handeln.
Aber da haben Sie ein schönes Beispiel gemacht mit den jungen Leuten, die in Aktien oder in Bitcoins und dergleichen investieren, schnell reich werden, schnell irgendwas machen. Das ist ja auch cool, das ist ja fast wie ein Spiel. Ja. Diese Apps sind doch aufgebaut wie ein Spiel. Und jetzt wird mir jemand sagen, naja, gibt doch genügend Beispiele, wo man mit Aktien reich geworden ist. Herr Oelgard, was empfehlen Sie Ihren eigenen Kindern?
Das ist ein gutes Stichwort, die eigenen Kinder. Und nehme ich mich gleich mit dazu. Naja, ich bin dann geboren 1970. Klar, dann kommt irgendwie dieses Sparbuch irgendwie zur bei mir Konfirmation und seitdem hatte ich dann ein Konto und dann habe ich das Jahre später gefunden, da waren 5 D-Mark drauf. Die waren natürlich auch nicht mehr geworden. So, jedenfalls, der Punkt ist, man wächst ja eigentlich nicht mit solchen Themen auf, weil die Eltern das ja auch schon nicht gemacht haben. Das kommt aber alles aus einer Zeit, wo so, na, da kam das noch nicht mal die Rente sicher, das kam dann auch erst später, aber wir sind ja in einer Welt, meiner Generation aufgewachsen, wo irgendwie alles ist im steten Wachstum und der Staat kümmert sich, ne, auch wenn man selber unternehmerisch oder anders tätig ist. Und die jüngeren Menschen, die haben doch längst verstanden, und das ist auch die Verantwortung von Politik, das ist die Verantwortung von uns allen, zu sagen, hier kümmert sich gar keiner um sich selbst und jetzt nicht negativ, sondern finanzielle Bildung ist eine demokratische Pflicht, Verantwortung, dass man über sein Leben Kontrolle gewinnt. Und Kontrolle kann man nur gewinnen, wenn man Märkte, Sie hatten so schön gesagt, ne, was ist ein Zinseszins, Angebot, Nachfrage, so nach und nach diese Themen kennenlernen. Und jetzt kommt die Antwort auf die Frage, kein Mensch sollte in die Einzelaktien oder in irgendwelche Trends mal eben investieren. Finanzielle Bildung und dann letztlich Vermögensbildung ist eine ganz langweilige Sache. Man muss noch nicht mal groß rechnen können, sondern man muss einfach beginnen, sehr jung, und dann in, und ich mache keine Anlageberatung, in sehr langweilige, breit gestreute Produkte, da fällt doch mal das Wort ETF, ja, rein investieren und dann lässt man das liegen. Ja, und zwar 20 Jahre und dann können wir tiefer einsteigen. Passt das für einen vielleicht? Wer fängt mit 7 Jahren sowas an? Ne? Aber mit 14, die Oma zahlt was ein. Das muss einfach liegen bleiben. Und wenn man irgendwann tatsächlich ein bisschen Spielgeld hat, dann kann man auch damit mal zocken. Aber das Vermögensbildung hat überhaupt nichts mit kurzfristigen Trends zu tun.
Nun ist ja unser GEW-Vertreter von der Gewerkschaft nicht da, aber an der Stelle würde der bestimmt sagen, na, man muss aber auch erstmal was haben, was man investieren kann.
Da fiel schon die Oma. Ja, im Anfang, da kommt jetzt die Frühstartrente, ist es ganz wichtig, dass wir einen Systemchange gerade vollziehen aus der ersten Säule der sehr wichtigen Rente, stärker in die zweite, betriebliche Altersvorsorge und eben die private Altersvorsorge. Und dass diese beiden Systeme kapitalbasiert sind und nicht so stark auf Garantien, weil Risiko abzufedern und Rendite, da verdienen meistens Dritte. Ja? Und deswegen kapitalmarktbasiert bedeutet, dass man sehr früh versteht, wie Märkte verstehen, dass dann auch nichts ohne Risiko ist. Aber da kommt man da doch ein bisschen zur Statistik und Co. Märkte entwickeln sich, also große Märkte, ja, die Welt, europäischer Aktienindex, entwickelt sich immer nach oben, ja, selbst nach Kriegen. Ja, das geht mal runter, es geht aber letztlich immer leicht nach oben im Verhältnis zu anderen Anlageformen. Nichtsdestotrotz ist das nicht der einzige Weg, da muss man auch über Immobilien Bescheid wissen. Und wie kommt man dran? Mit 10, 15 Euro, da muss man wirklich mal in seinen Handyvertrag und andere Themen reingucken, ob die nicht doch abzuknapsen sind. Aber der öffentlichen Hand kommt ein Stück dieses Startkapitalthema zu, weil es gibt nicht überall den reichen Onkel und die bisschen reichere Oma. Also es ist schon ein guter Schritt mit dieser Frühstartrente, auch wenn es nur 10 Euro sind, zu starten. Ja.
Und da muss man vielleicht auch nochmal sagen, finanzielle Bildung ist natürlich nicht nur Aktien, Kapitalmärkte, sondern auch so ganz banale Dinge wie zu wissen, wie viel Prozent von meinem Netto sollte ich maximal für eine Miete ausgeben oder
Haushaltsbuch.
Wie viel Geld kann ich mir überhaupt leisten, in den Urlaub zu stecken, wie viel muss ich zurücklegen, damit ich später meine vernünftige Altersvorsorge habe. Da komme ich jetzt wieder nochmal zu Ihnen zurück, Frau Kalbarin, das ist nicht nur die Schule. Sind wir da wirklich gut genug aufgestellt in Anbetracht der Zahlen, dass so viele Leute zum Beispiel sich um Altersvorsorge gar nicht kümmern?
Also ich glaube, es ist wichtig, weg von dieser Vollkasko-Mentalität zu kommen, ne, dass der Staat schon alles irgendwie für mich regeln wird. Sie haben das gerade gesagt, es ist wichtig, die Zielsetzung ist der mündige Bürger. Und da setzt ja auch finanzielle Bildung in dem Moment an, Bildung allgemein, den mündigen Bürger aufwachsen zu lassen, der dann auch versteht, dass Rendite und Risiken zusammengehören und das nicht losgelöst nehmen. Ich finde, es ist wichtig, dass genau diese Themenfelder, das hatte ich eingangs gesagt, alles, was so in diesen Apps vorhanden ist und angeboten wird und das, wo die Jugendlichen somit überschwemmt werden, dass solche Themenfelder, die die Realität darstellen, dass es eben doch nicht so einfach ist, Geld zu verdienen. Die schnelle Mark oder der schnelle Euro, der schnelle Cent, dass man das in den Schulen aufgreift, dass wir immer wieder auch in Verbindung mit den Lehrkräften, die ja auch letztendlich vielfältige Dinge neu mitlernen müssen, weil der Markt sich einfach so rasant auch entwickelt, dass manchmal sogar ja Schüler vielleicht mehr von diesen Dingen wissen als die Lehrkraft an sich, dass wir dort gemeinsam in den Austausch kommen und dass diese täglichen Dinge, mit denen die Kinder und Jugendlichen konfrontiert werden, ganz klar mit eingebunden werden in die Fächer, in die Themenfelder, die wir ja vor Ort in den Schulen auch anbieten. Ja, es kommt nicht so an, wie wir uns das wünschen. Und ich glaube, da muss man noch mal genauer hinschauen. Und wir haben ja immer noch mal, wenn wir über das Bildungssystem sprechen, dass man sagt, man setzt so den Nürnberger Trichter auf, man unterrichtet im Frontalunterricht. Aber das hat sich ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten doch sehr anders auch entwickelt, sodass die Schülerpartizipation, die Einbindung in Klassenräte, in unterschiedlichen, Sie haben es vorhin gesagt, die Schülerfirmen, dass man an praktikablen, an handwerklichen und auch an wirtschaftlichen Bereichen wirklich selber vor Ort lernt, wie funktioniert denn das eigentlich? Und dass der Zins und Zinseszins von Klasse 7 an bis Klasse 9, Klasse 10 tagtäglich ja im Mathematikunterricht irgendwie, natürlich nicht tagtäglich, aber in bestimmten Themenbereichen auftaucht, das muss unterfüttert werden mit einer ganz pragmatischen Aufgabenstellung. Du möchtest später vielleicht keine Mietwohnung haben, du möchtest vielleicht später mal ein Haus bauen. Wie ist denn das so? Wo kriegst du denn das Geld her? Also immer gefüllt mit praktischen Beispielen.
Wir sind heute zu Gast beim Ostdeutschen Bankenverband in Berlin und bei mir sind Dr. Helga Hackenberg, die stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Stiftung Wirtschaft verstehen, Sandra Kalatbari, bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion hier in Berlin und Achim Oelgaard, der geschäftsführende Vorstand des Ostdeutschen Bankenverbandes. Wir haben zuletzt über die Schule geredet und die Frage steht ja immer im Raum, brauchen wir ein Schulfach Wirtschaft? Darüber diskutieren wir seit 10, 20 Jahren. Es gibt immer die Gegner, die Befürworter. Und es wurde immer gesagt von denjenigen, die sagen, wir brauchen es nicht, das wird in den anderen Fächern mitgemacht. So wie Sie es vorhin geschrieben haben, Frau Kalatbari. Allerdings muss man nicht vielleicht auch konstatieren, dass es ja nicht funktioniert hat. Also, weil sonst wären wir ja nicht da, wo wir sind und würden darüber diskutieren.
Deshalb ist es so unglaublich wichtig, sich nochmal anzuschauen, was haben wir denn in den Rahmenlehrplänen Berlin-Brandenburg, Klasse 1 bis 10? Was funktioniert wirklich gut? Wo fühlen sich die Schülerinnen und Schüler auch abgeholt? Wo haben sie wirklich nach einer Unterrichtsstunde einen Erkenntnisgewinn für ihr eigenes, persönliches, privates Leben und für den Umgang mit Finanzen? Und wo muss man dann in dem Moment auch nachschärfen?
Das ist mir jetzt ehrlich gesagt zu allgemein. Ich will jetzt ganz, ganz konkret. Wenn wir jahrelang sagen, wir brauchen kein Schulfach Wirtschaft und dann feststellen, die Wirtschaftsbildung ist schlecht, wäre es nicht vielleicht dann der Moment, doch mal zu sagen, dann machen wir das Fach einfach mal. Andere Bundesländer tun das.
Wir haben ja ein Wahlpflichtfach.
Wahlpflicht ist ja nicht Pflicht.
Es ist irgendwie schon Pflicht, aber man kann natürlich wählen. Aber Sie haben natürlich recht.
Das wählen dann diejenigen, die sich sowieso dafür interessieren. Also die es vielleicht am wenigsten brauchen, oder?
Das ist richtig, aber der Bereich Wirtschaft, Arbeit, Technik, der ist ja wirklich verpflichtend auch in der Klasse 7 bis Klasse 10 an den integrierten Sekundarschulen und auch an den Gemeinschaftsschulen. Und wir haben es ja auch parlamentarisch auf den Weg gebracht, dass es auch in den Gymnasien stattfindet. Wird. Ich glaube, wir müssen den Fokus noch mal mehr darauf legen, dass die Dinge, die wir im Unterricht den Schülerinnen und Schülern beibringen, das wäre ja jetzt sehr passiv, also das, was wir ihnen nahebringen wollen, dass sie das vor Ort auch erleben und das, die Stärkung der Praktika, darüber haben wir vorhin noch gar nicht gesprochen. Ich denke, das ist ein Fokus, den man sehr, sehr deutlich noch mal mehr bei den Schülerinnen und Schülern und in der Schule auch umsetzen muss. Das ist nicht ganz einfach. Wir haben Pflichtpraktika, aber wir werden das auf jeden Fall ausweiten, sodass die Kombination aus dem, was man in den Fächern Wirtschaft, Arbeit, Technik oder in dem Wahlpflichtfach Wirtschaft dann auch lernt, wirklich auch in der Praxis erleben kann vor Ort und auch entsprechend mit den Unternehmerinnen, Unternehmern, wo man ja auch sein Praktikum macht, wirklich auch Fragen stellen kann und wirklich vor Ort auch nicht nur hineinschnuppern kann, sondern für eine gewisse Zeit auch dort extrem eingebunden ist.
Darf ich da mal kritisch reingehen? Also wir haben in Baden-Württemberg das Fach, wir haben in Sachsen-Anhalt, ist das genau 2026 jetzt gestartet. Im Extra für die Sendung auch nochmal alle ein bisschen abgefragt. Ich weiß, in Bayern liegt es genau jetzt im Abgeordnetenhaus. Das ist sehr deutlich formuliert, was gefordert wird. Letztlich sind Bundesländer da im Wettbewerb. Natürlich ist die Hoheit der Bildung eben die der Länder. Nur da treten wir ganz deutlich, auch eine OECD sagt das, auch die Vorgängerregierung hatte schon, also Bundesregierung, war auf einem guten Weg, eine Finanzbildungsstrategie einzuführen. Die OECD hat Leitlinien sehr tiefgehend über 100 Seiten und mehr entwickelt und wir sind das einzige Land, OECD-Land und dann erst recht Bundesländer, die keine Finanzbildungsstrategie haben. Ja. Und das geht nicht.
Ein Teil der Misere ist, dass wir über 50 verschiedene Varianten an Kombinationen finden. Recht und Wirtschaft, Wirtschaft und Politik, Arbeiten, Technik, etc., etc. Und jetzt werbe ich an dieser Stelle sehr klar für ein Schulfach, weil es kann nicht sein, dass das jeweils so abhängig ist vom Wohnort, von der Schulform, ob ich eine eigenständige Grundbildung bekomme. Wenn ich aber bundesweit in allen Ländern das Nebenfach klar verankert habe, erst dann kann ich ja auch anfangen, Vergleiche zu ziehen, transparent zu machen. Die Lehrer stehen nicht mehr so allein. Im Moment sind nur 16% der Fortbildung überhaupt auf ökonomische Bildung bezogen. Die Lehrer stehen also sehr allein da. Darf ich zwei konkrete Projekte benennen, die wir begleiten? Eins ist der sogenannte Zukunftstag. Da haben zwei junge Männer, als sie noch Schüler waren, sich auf einer Party kennengelernt, kurz vorm Abi, und gemerkt, sie haben keine Ahnung von Miete, von welche Versicherung brauche ich, wie geht das mit der Steuer. Und haben diese Initiative Zukunftstag. Die gehen in die Schulen, wie der Name sagt, Zukunftstag, da werden jeweils die Bereiche Steuern, Versicherung, Miete und Krankenversicherung behandelt. Dein Crashkurs fürs Leben heißt die Unterschrift. Mittlerweile sind wirklich 200.000 Schüler, haben das einmal durcherlebt. Der ist verankert in allen Bundesländern, auch in den Dachländern Österreich, Schweiz. Die Rückmeldungen sind sehr gut. Seit neuestem werden eben, also das geht immer für Sek 1 am Gymnasium oder an nicht-gymnasialen Schulen. Und neu ist jetzt auch für Auszubildende sind die ersten 50 Durchgänge des Zukunftstages, weil die Arbeitgeber waren sehr daran interessiert. Ordentliche Bildung, grundständiges Wissen und das möglichst breit und lebensnah. Die andere Initiative, also die sind auch beim Bündnis für ökonomische Bildung, die andere Initiative InvestIt, auch ganz junge Leute, ich schwärme, also welchen Einsatz sie zeigen und das so lange als Ehrenamt das machen, unglaublich. Dann Gelder einwerben bei großen Stiftungen, um das Ganze zu finanzieren, um wiederum den jungen Menschen, gerade denen aus nicht begüterten Elternhäusern, das zur Verfügung zu stellen. Die haben einen Materialienkoffer entwickelt für die Lehrer, diese wichtige Zielgruppe. Die Lehrer stehen zusehends da und sagen, wir können diese riesige Palette an Finanzprodukten, wir können nicht mehr eigenständig ohne Unterstützung entscheiden, was ist seriös, was ist nicht seriös. Materialkoffer, 6 Bausteine, der klassische Haushaltsplan ist eben auch ein wesentlicher Baustein, so wie Zinsen, wie lege ich mein Geld an, kurzfristig als junger Mensch. Und es sind beides Initiativen, wo einem das Herz aufgeht, wo man aber wieder sagen muss, wenn ich Glück habe und wohne im entsprechenden Bundesland, dann habe ich Zugang und sonst eben nicht. Und deshalb
das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Also kann man das einfach so transferieren und sagen, das geht auch in der Schule?
Das wird ja in der Schule umgesetzt.
Ja, aber das erste, dieser Tag, von dem Sie da sprachen, das scheint ja auch
Zukunftstag.
Das scheint ja ein Einmal-Event zu sein. Ne?
Eben. Und das ist, kann immer die Lücken füllen, die wir im Moment nicht haben. Aber langfristig gesehen wäre doch klasse, wenn wir das als verbindliches Nebenfach hätten, kein Wahlpflichtfach. Da sehen wir aus allen empirischen Studien, da fällt die Wirtschaft hinten rüber.
Aber jetzt, wir wollten ja eigentlich einen GEW-Vertreter hier haben, ist leider kurzfristig krank geworden, aber der würde an der Stelle jetzt wahrscheinlich sagen, ja, aber was wollen Sie stattdessen rausnehmen, wenn Sie ein Schulfach haben?
Genau, das ist das Problem, das wissen wir alle, die Pläne sind voll, es ist mehr oder minder Zufall, das Engagement der einzelnen Lehrkräfte und der Eltern und Schüler, die es einfordern.
Sag mal ganz ketzerisch, Englisch nimmst du ja auch nicht raus.
Englisch nimmst du auch nicht raus, aber die Frage ist ja berechtigt. Aber ich glaube, der GEW-Vertreter würde nicht per se sagen, rausnehmen, sondern nochmal gucken, was brauchen wir als lebensnahes an Finanzbildung, an Wirtschaftsbildung insgesamt. und wo kann ich das verankern? Weil die Schulen, die Bundesländer, die es gemacht haben, haben es ja auch geschafft. Also deshalb dieses Voneinander lernen, hingucken, wir können nicht blind adaptieren. Saarland ist anders als Berlin. Aber wir können gute Beispiele durchaus nachahmen. Und da haben wir gesehen, Baden-Württemberg ist sehr erfolgreich mit dem Schulfach. Und die klagen nicht darüber, dass sie was anderes rauswerfen mussten.
Frau Kallert-Barry?
Sie haben jetzt gerade die Initiative InvestIt angesprochen. Und da will ich jetzt einfach nur sagen, dann kann man da doch froh sein, dass man in Berlin wohnt. Weil InvestIt ist ja seit 2020 ehrenamtlich und kostenfrei für das Thema Finanzbildung unterwegs. Das haben Sie gesagt. Und jetzt gerade dieses Angebot wird, und das hat die Senatsverwaltung für Bildung und Jugend und Familie auf den Weg gebracht, in der kommenden Dienstberatung, da werden die Schulberatenden des Faches WAT genau dieser Initiative nochmal vorgestellt bekommen. Und auch die Initiative InvestIt ist gekoppelt mit der Fortbildungsdatenbank des BLIK, also des neuen Landesinstituts für Aus-, Fort- und Weiterbildung in Berlin. Und sogar am 19.02., also ein paar Tage zurückliegend, gab es schon das erste Fortbildungsangebot. Das heißt also, diese Bündelung, die in diesem neuen BLIK, in diesem neuen Landesinstitut stattfindet, greift genau diese Parameter jetzt auch auf, auch in der Kooperation mit der Verbraucherzentrale Berlin e.V. Auch dort finden Kooperationen statt, denn man muss ja schon auch sagen, finanzielle Bildung ist der beste Verbraucherschutz in dem Moment. Das war Ihr Eingangsstatement, dass es erst gar nicht so weit kommt. Und wir haben auch die Landesagentur Partnerschule und Wirtschaft, PSW, die eben auch dort sehr dezidiert einsteigt, um diese ökonomische Bildung und Verbraucherbildung eben in diesen lehrplangerechten Umsetzungen im Fach WAT auch vorzunehmen.
Das ist immer interessant, das heißt, Stichwort, das Sie gerade geben, Partnerschaft, Schule und Wirtschaft. Mhm. Da gibt es ja wirklich Schulen, die das exemplarisch gut machen und auch Unternehmen, die es gibt allerdings, habe ich selber auch schon erlebt, Fälle, wo Schulen auch angesprochen auf die Frage, wollt ihr da irgendwie kooperieren, sagen, nee, also mit Unternehmen, mit Wirtschaft wollen wir nichts zu tun haben.
Also ich meine, auch ein Lehrer hat ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Der hat ja ein bestimmtes Fach studiert oder mehrere Fächer studiert. Und ich finde es so wichtig, dass der Lehrer ein Bildungsbegleiter ist, aber der ist ja nicht derjenige, der den Nürnberger Trichter, der dem Kind aufgesetzt ist, dem Schüler aufgesetzt ist, die ganze Zeit nur mit Wissen füllt. Und ich finde es wichtig und notwendig, auch aufgrund der entsprechenden Lage und Situation, die Sie ja jetzt beide gerade auch geschildert haben, dass wir uns Expertise auch von außen hineinholen in die Schule. Denn in der Regel hat ein Lehrer ein Studium hinter sich, vielleicht keine handwerkliche, praktische Ausbildung in dem oder in dem anderen Bereich. Und was spricht dagegen, sich von außen Expertise in die Schule zu holen und von echten Vertreterinnen und Vertretern, die das tagtäglich machen, einfach mal berichten zu lassen.
Na, die Kritiker würden jetzt sagen, da kommen Unternehmen, die haben ein ökonomisches Interesse, die haben im Zweifel ein Vertriebsinteresse und die versuchen den Kindern schon früh klarzumachen, was sie tun müssen, damit die Unternehmen später, ich sage jetzt das Wort mal, damit Profite machen. Das wäre ja so die Position der Kritiker.
Das ist möglich. Ich finde das fatal, denn das Leben besteht daraus, dass es private Unternehmen, Institutionen gibt, die einfach auch deutlich machen und auch den Schülerinnen und Schülern klar machen können und auch sollten, wie kannst du denn vielleicht unternehmerisch tätig werden? Wie kannst du denn ein Start-up gründen? Das sind doch die Dinge, mit denen man auch Schülerinnen und Schüler erreichen kann, denn wir haben es ja vorhin besprochen, die sind ja so viel durch Social Media, durch Input, durch Apps, werden die ja in einem Algorithmus angesprochen. Warum soll man dann nicht genau die entsprechenden Vertreterinnen und Vertreter hineinnehmen?
Und da kriegen die Schüler die komplette Druckbetankung, die machen ihr Handy an, da sehen die tausend so eine Apps, dann erzählt ihnen irgendjemand auf YouTube, wie toll das ist, was er da schon mit Geld verdient hat und so weiter. Und dann soll so ein Lehrer in Mathe so nebenbei noch mitvermitteln, wie das funktioniert? Oder in Englisch, kann das denn funktionieren?
Wir sind jetzt fast schon auf einer politischen Ebene und ich würde dann auch bei Ihnen, Frau Kallert-Barry, da ein bisschen Druck runternehmen, weil es ja eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Es ist tatsächlich weit verbreitet und das ist belegbar, Bildungshaushalte gehen auch mit dem Thema Finanzbildung etwas proaktiver um. Ja. Niedrigere Einkommensklassen haben auch in dem Bereich Nachteile, nicht wegen des Volumens, sondern wegen des Herangehens an das Thema Finanzbildung. Frauen sind dann nochmal eine Gruppe, die sagen, naja, also das fühle ich mich nicht so wohl mit dem Thema Finanzen, Finanzbildung, also nicht alle, ne? Aber das sind ja nur Untersuchungsergebnisse. Und sehr unterbelichtet in dem Fokus auch sind Seniorinnen und Senioren. So, und letztlich alle, die die Rahmen setzen für Politik, für Schule, für das ganze Kultuswesen auch, man muss schon ein bisschen in dieses Mindset reinkommen, dass dieses Land auf der Basis von Mut und Risiko einem unternehmerischen Gen auch so erfolgreich geworden ist. Und da müssen wir uns hier am Tisch nicht schlau machen, sondern eher hier an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist wirklich wichtig, dass man mit Risiken, mit Märkten nicht im Sinne von Sorgen und Angst umgeht, sondern als Chancen. Weil die Verknüpfung mit der Zukunft sollte grundsätzlich etwas Positives sein. Und dann kommen wir nämlich auch zu dem Punkt, wie werden Lehrpläne eigentlich gemacht. Ich glaube, wir würden überhaupt keine Diskussion hier darüber führen, wie tief man bei Ethik, bei deutscher Literatur stundenlang sich damit beschäftigt. Aber vielleicht bei MINT auch noch wichtig, aber dann wird es immer weniger, wo man sagt, dann irgendwo noch Finanzen. Und das ist eine falsche Schwerpunktsetzung und das können wir hier nicht lösen. Aber wir müssen in diesem Land wirklich Chancen greifen und einfach mit Finanzbildung, mit Wirtschaft, Unternehmertum gründen, Start-ups. Das ist nicht alles jeder Frau, jedermanns Sache, aber man sollte sich damit mal beschäftigen, was betrifft uns alle. Und dann wird es vielleicht auch leichter.
Da muss ich jetzt dennoch den Advocatus Diaboli spielen, weil wir ja krankheitsbedingt sozusagen niemanden haben, der sonst dagegen hält, mache ich das jetzt mal.
Bitte.
Wenn Sie sagen, da sind die Chancen, klar, aber wo Chancen sind, sind ja immer auch Risiken. Und wenn jetzt die jungen Leute lernen, sie haben da große Chancen, indem sie in die Märkte, von denen sie sprachen, investieren, ist dann nicht auch das große Risiko, dass die dann ihre ganze zukünftige Finanzbildung gleich wieder verzocken?
Also, Geldanlage hat nicht mit Zocken und mit großen Risiken zu tun. Es gibt tatsächlich dieser Glauben in eine Marktwirtschaft, in Unternehmertum, in Unternehmen, Streuung, Diversifizierung im Markt, dass dann ein, zwei Unternehmen auch sehr kräftige Fälle mal ausfallen. Das passiert. Aber wenn wir nicht an Aktien und Kapitalmarkt glauben, dann wäre unsere Wirtschaft auch gar nicht da, wo sie heute ist. Und ist natürlich jetzt mit einem gewissen Bias, aber letztlich ist das schon die Logik, dass man sich in keiner risikofreien Welt bewegt und noch nie bewegt hat. Und Vermögensbildung hat ein Stück mit Risiko zu tun, aber nicht mit Totalverlustrisiko, weil das sind tatsächlich dann auch Produkte, wo dann auch meine Branche sich damit auseinandersetzen muss, ob sowas an wen auch verkauft wird. Und da finde ich es auch richtig, dass man kritisch damit umgeht.
Ich würde nochmal auf die Lehrer gehen wollen, weil so wie Sie es jetzt beschrieben haben, wird mir trotzdem Angst und Bange. Ich nehme jetzt gerne die Position des GEW-Kollegen ein. Weil natürlich wird das Angebot immer überschaubarer. Und wenn ich aus Lehrersicht drauf gucke, bin ich auch überfordert, weil die Schüler fragen mich ja, was würden Sie denn empfehlen? Wie geht denn das? Können Sie es uns erklären? Wir haben auch Nachholbedarf gerade in der Lehrerfortbildung und in der Lehrerausbildung. Das Fach Wirtschaft, wir haben erst um die 40 Lehrstühle für Wirtschaft, Didaktik und Wirtschaftspädagogik. Wenn ich aber selbst als Lehrer so einen Wissensfundus habe, dann kann ich mit meinen Schülern auch besser erkennen in einer Stunde, wir gucken uns jetzt mal 30 solche Produkte, solche Angebote an, welche sind seriös oder welche sind nicht seriös. Also für mich ist ein Hauptfokus auch auf den Lehrern. Ich würde sogar sagen, jenseits der Frage, ob ich konkret Wirtschaft lehre, sondern wie eingangs angesprochen, es ist ja auch oft quer, teilweise Mathematiklehrer lehren das, schreiben auch gute Bücher darüber. Also ich würde da schon eine Gefahr sehen und umso mehr würde ich mir wünschen, als mittelfristiges Ziel bundesweit die Verankerung als ordentliches Nebenfach mit 200 Stunden zum dritten Mal.
Das wird eine Diskussion, bundesweit wird eine schwierige Diskussion.
Da bin ich ganz kurz, weil ich tatsächlich nur damit die Chancengerechtigkeit realisiere. Es ist einfach ein Skandal, dass die Abhängigkeit vom Elternhaus oder vom Bundesland, wo ich wohne, mir Chancen vorenthält. Und dann müssen wir uns hinterher nicht wundern und müssen teure Schuldenberatungen als klassische nachgelagerte Sozialpolitik finanzieren. Die ist wichtig und richtig, die will ich nicht schmälern. Aber sinnvoller wäre doch tatsächlich im Vorfeld. Das fängt an bei der Taschengeldverwaltung, Anteile ausgeben, sparen, etc. Und dass ich einen Überblick habe. Ich habe mir ein paar Sachen angeguckt jetzt in der Vorbereitung. Ich wäre überfordert. Der Markt wächst jeden Tag schneller an auch unlauteren Angeboten. Und nochmal, wenn wir das als Schulfach hätten, dann wäre die KMK mit aufs Engste involviert. Und dann könnte die KMK auch viel stärker darauf achten, einheitliche Standards, Transparenz, Code of Conduct.
Würde es trotzdem gerne noch einmal kurz weiten zum Schluss, weil wir haben nur noch 5 Minuten ungefähr. Kurz mal auf die, von der Schule weg und sich fragen, ist es nur die Aufgabe der Schule?
Nein.
Also Eltern können es zum Teil nicht leisten. Wer kann es denn vielleicht noch? Wer kann dabei unterstützen? Kann man da möglicherweise auch Allianzen bilden? Wirtschaft, aber auch Gewerkschaften, Institutionen, gesellschaftliche Player können da vielleicht noch stärker zusammenarbeiten?
Hier war ja der Wunsch nach einem bundeseinheitlichen Schulfach. Ich will schon mal mit Blick auf Berlin sagen, 2026, das kommende Schuljahr. Dort wird im neuen Fachteil C, politische Bildung, sukzessive an die Stelle von Politikwissenschaft, da ist das gesamte zweite Kurshalbjahr dem Verhältnis von Politik und Wirtschaft gewidmet. Das heißt, es wird gerade verändert. Hier werden dann Fragen nach Wirtschafts- und Konjunkturpolitik auf nationaler, transnationaler und globaler Ebene nochmal viel differenzierter ausformuliert. Das heißt, was Berlin angeht, sieht man ja die Situation und handelt auch entsprechend, und zwar zum neuen Schuljahr. Das wird sicherlich nicht flächendeckend das große Problem oder die Situation jetzt übermorgen lösen. Aber man agiert natürlich von Seiten der Senatsbildungsverwaltung genau nach den Punkten, die einfach besser werden müssen, auch wenn es natürlich von der Grundschule bis zur weiterführenden Schule bis zur gymnasialen Oberstufe schon viele Angebote gibt. Das ist das, was ich meinte. Man muss noch mal genauer hinschauen, was funktioniert gut und wo muss man nachsteuern. Externe Partner, Eltern haben selbstverständlich nicht nur die Aufgabe, ein Kind zu gebären, sondern es von Anfang auch mitzunehmen, zu begleiten, zu unterstützen und natürlich auch zu bilden. Die Angebote, die an Schulen stattfinden, um nicht nur Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, sondern auch Eltern zu unterstützen. Wir haben eine Verstärkung der Schulsozialarbeit, wir haben eine Verstärkung der Schulpsychologie, wir haben verstärkte multiprofessionelle Teams in Schule. Das heißt, auf Ihre Frage, nicht nur die Schule ist dafür verantwortlich, aber wenn Eltern nicht in der Lage sind, aus welchen Gründen auch immer, muss auch Schule oder auch externe Kooperationspartner Hilfe und Unterstützung leisten, damit die Kinder, die vielleicht aus bildungsferneren Familien kommen, wie Sie es vorhin gesagt haben, dennoch die gleichen Start- und Chancebedingungen haben. Und nur so kann man es flächendeckend dann auch aufbauen.
Es gibt ein ganz gutes Beispiel in einem unserer Nachbarländer. Österreich hat eine nationale Finanzbildungsstrategie aufgesetzt, gibt, und das ist die Antwort auch ein bisschen auf die Frage, eine zentrale Koordinierungsstelle. Das war auch mal hier in der Strategie in Deutschland schon vorgesehen, aber ja, auch eine zentrale Stelle, da gibt es einen wissenschaftlichen Beirat. Und dann wird man natürlich, wir haben hier über 150 oder wie viele Initiativen, die Lehrmaterial und Dinge anbieten, da muss eine Qualifizierung sein. Die gibt es in Deutschland zum Teil, aber dass man tatsächlich aus einer zentralen Stelle heraus dann den Schulen, den Lehrern auch Gütesiegel gibt und tatsächlich so eine Art Schubladensystem hat. Weil der Wildwuchs ist groß, aber man braucht tatsächlich da auch eine Bündelung der Kräfte, und das ist noch nicht die Antwort, aber das ist der richtige Weg nach vorne, und bleibe ich bei der Forderung einer nationalen Finanzbildungsstrategie.
Ich häkel ja immer so ein bisschen nach Optimismus zum Schluss, Frau Hackenberg.
Ja, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben in den letzten Jahren schon viel erreicht. Ja, wir müssen es bündeln und steuern. Nochmal Beutelsbacher Konsens, dass wir dafür Sorge tragen, dass unseriöse Anbieter nicht in die Schulen kommen, kein Lobbyismus. Und wir wollen uns bitter anstrengen, dass genau die Kinder, also deren Chancen verbessert werden, wo die Eltern eben nicht der Aufgabe nachkommen können, in entsprechende Wirtschaft zu bilden. Da muss Schule noch stärker werden. Aber alle Initiativen, die im Moment am Start sind und gute Arbeit leisten, gemeinnützig sind, teilweise ehrenamtlich, die im Moment weiter unterstützen.
Das war das RBB 24 Inforadio Forum heute zu der Frage, wie kriegen wir eine bessere finanzielle, eine bessere ökonomische Bildung in Deutschland hin. Vielen herzlichen Dank an Achim Oelgaard, an Sandra Kalatbari und an Dr. Helga Hackenberg und natürlich an Sie, meine Damen und Herren, fürs Zuhören.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.